Hallo, herzlich willkommen im kleinen Saal. Ihr hört Leibniz FM oder den Podcast. Wir sind nämlich seit kurzem auch digital verfügbar auf so ziemlich allen wichtigen Podcast-Plattformen.
Jetzt wird's ernst.
Wir, das sind Jonas
und Clara, hi.
Und Linus, hallo.
Genau, wir gehen gerne ins Kino und wir machen hier im Radio und als Podcast eine Kinosendung, wo wir euch so ein bisschen mitnehmen durch das Hannover Kinoprogramm. Und das wollen wir auch dieses Mal wieder tun. Wir haben Februar, das heißt, der wichtige Feiertag, den wir diesen Monat so vor uns haben, den wir uns stellen müssen, das ist der Valentinstag. Und zumindest haben wir so festgelegt für uns als Thema dieser Sendung, die Liebe zu nehmen und den Liebesfilm, vielleicht den romantischen Film. Und da wollte ich euch fragen, wenn ihr eurem Herzblatt einen Film schenken müsstet, um eure Liebe auszudrücken, was wäre das? Was wäre die ultimative romantische Geste in DVD-Form?
Also es geht darum, die Liebe unter Beweis zu stellen und nicht die Liebe zu gestehen, ja? Also es ist schon, die Informationen sind schon bekannt, es geht nur darum, jetzt sich quasi zu öffnen und Zeugnis abzulegen.
Quasi der Ersatz für so einen Verlobungsring, so, also so eine DVD kann man sich ja auch über den Ringfinger schieben, theoretisch, also so.
Also ich würde sagen, ein gemeinsames Viewing von I Saw the TV Glow wäre ein sehr schönes, auch so einschwörendes gemeinsames Erlebnis. Das wäre, glaube ich, wirklich gut. Das ist ein guter und wichtiger Vertrauensbeweis.
Witzigerweise habe ich den Film erst letztens jemandem empfohlen. Mhm. Und die Person hat sich den wirklich instantly direkt danach angeschaut. Und das muss ich ihr auch hoch anrechnen. Das ist,
ja, so gehört sich das.
So gehört sich das.
Folgt mal Empfehlungen, Leute. Also ich weiß, die Empfehlungen sammeln sich und die Watchlisten werden immer länger, aber man kann das tatsächlich auch einfach anfangen. Und in der Regel empfehlen euch Leute Sachen aus gutem Grund.
Wir tun das auch in dieser Sendung. Aber Clara, was wäre deine romantische Filmgeste?
Meine romantische Filmgeste wäre, glaube ich, meinem Herzblatt Filme oder einen Film zu zeigen, der mir sehr am Herzen liegt und den ich vielleicht auch als mein Lieblingsfilm auserkoren habe und vielleicht gar nicht aufgrund dessen, dass das so ein absolutes Masterpiece ist, sondern weil der Film immer wieder für mich funktioniert und Spaß macht und den ich vielleicht aus ganz, ganz krass persönlichen Präferenzen sehr mag und vielleicht nicht auf den ersten Blick so vermuten lässt, dass das mein Lieblingsfilm ist. Ich glaube, ich würde demjenigen nämlich Elizabethtown zeigen von Cameron Crowe und dann aber auch so ein bisschen gucken, ob die Person durchhält und ob sie dem Film was abgewinnen kann. Das wäre mehr so ein Test.
Ist das der Film mit dieser tollen Orlando Bloom Performance?
Auf jeden Fall, zu 100% und zusammen mit Kirsten Dunst. Ein Soundtrack, der unglaublich fantastisch ist, den ich auch auf CD habe. Mhm. Und bei dem Film ist es aber auch selbst so, dass ich den alle paar Monate oder Jahre gucke und die ersten 30 Minuten wahnsinnige Angst habe, dass ich diesen Film nicht mehr mag und dass er nicht mehr funktioniert. Dann kommt der Soundtrack und dann kommt Orlando und dann kommt Kirsten und dann
ist alles gut.
Dann ist wieder alles gut und vielleicht mache ich ein Double Feature draus und teste die Person noch mehr und zeige ihr danach Prinzessin Mononoke von Hayao Miyazaki, weil das dann auch mein Abchecken ist im Bereich Studio Ghibli, ob die Person auch einen etwas blutigeren Hayao Miyazaki verträgt. Also für mich wäre es mehr mich öffnen, mein Innerstes präsentieren an Filmgeschmack, aber auch ein kleiner Test, was vielleicht ein bisschen gemein ist. Aber Augen auf bei der Partnerwahl, wenn das nicht funktioniert, wenn der Filmgeschmack nicht matcht, dann können wir es auch lassen.
Ja, dann hat es keinen Zweck. Was ist denn bei dir, Jonas?
Ich überlege gerade die ganze Zeit und mir ist aufgefallen, ich habe selber gar keine Antwort auf diese Frage, glaube ich.
Es ist auch eine schwere Frage.
Ja, mir fällt ganz viel ein, weil Clara hat natürlich recht und deine Auswahl geht auch so ein bisschen in die Richtung, Linus. Der Filmgeschmack muss matchen, aber so ein Filmgeschmack kann ja auch total breit aufgestellt sein. Also ein Film, der mir eingefallen ist, ist Fallen Angels, ist ein total romantischer Film, einer meiner Lieblingsfilme, den ich, glaube ich, sehr gerne mit jemandem teilen würde. Dann habe ich aber auch irgendwie so krasseres Kino im Kopf vielleicht wie, I don't know. Ich mag auch Love von Gaspar Noé total gerne und hätte aber auch gleichzeitig Angst, den irgendjemandem zu zeigen, weil, sorry, aber Gaspar Noé in seinen Favorite-Films drin zu haben, ist einfach eine miese Red Flag. Und das heißt, danke, dass du das bestätigst.
Das ist alarmierend grundsätzlich.
Keine Ahnung, wenn man den Film schaut, dann ist das auch so ein bisschen, man verfolgt ja eine Liebesbeziehung von Anfang bis zum katastrophalen Ende. Also den mit einer geliebten Person zu schauen, fühlt sich vielleicht auch schon ein bisschen an, wie der Versuch, es jetzt auf die Probe zu stellen. Und das möchte ich natürlich nicht. Aber wichtige Punkte für mich in der Beziehung sind, hält diese Person einen Godzilla-Film aus?
Ja. Ich habe auch schon an Shin Godzilla gedacht, tatsächlich.
Das ist nicht mein favorite Godzilla-Film, aber ich würde auf jeden Fall also einen Godzilla-Film schauen. Irgendwie sowas vielleicht.
Mhm. Ja, sehe ich total.
Genau. Also es gibt jetzt leider noch keinen Valentins-Godzilla, oder? Gibt's einen Godzilla mit einer Liebesgeschichte drin? Nicht so wirklich, ne?
Nicht mit einer monströsen Liebesgeschichte jedenfalls. Mhm.
Naja.
Also kein Godzilla, der eine Packung Pralinen mit Schleife in der Hand hält und durch die Stadt stapft.
Es gibt ja diesen großartigen Kurzfilm Coming Out.
Ja.
Das ist zwar keine Liebesgeschichte, aber da geht es auf jeden Fall um die Liebe zwischen Elternteil und Kind. Und das ist ein total berührender romantischer Film. Also nicht romantisch im Ihr wisst, was ich meine.
Ja, klar.
Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein sehr berührender Film. Und den gucke ich immer, wenn ich so den letzten Tropfen noch brauche, damit die Tränen fließen. Ja. Auf Godzilla kommen wir später noch mal in der Sendung zu sprechen. Aber jetzt werfen wir erstmal einen kurzen Blick auf die Februar-Neuerscheinung. Was gibt's da so, Clara?
Da gibt es auf jeden Fall Die My Love von Lynn Ramsey mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson. Und der startet am
Der startet
schon im November.
Also der ist schon eine Weile im Programm. Der wird aber im Apollo am 6.2. nochmal aufgeführt. Läuft aber auch schon längst auf Mubi, also den kann man da nachholen.
Also einmal im Apollo. Und man kann ihn auf der großen Leinwand sehen, im Kino, im Künstlerhaus, im kommunalen Kino. Am 6.2. um 22 Uhr, am 13.2. um 17.30 Uhr, am 21.2. wieder um 17.30 Uhr. Und am 28.02. um 15 Uhr. Also wenn man diesen Film gucken möchte.
No excuses.
Also dann wirklich, das hat alles nicht gepasst. Das sind jetzt 4 Termine.
Ja.
Also irgendwann, also auch einmal am Nachmittag und spätabends. Ist vielleicht Zufall, aber das ist, finde ich, schon gut kuratiert von den Vorführungen her.
Wenn er dir sagt, er kann an keinem der Termine, dann gibt er sich nicht genug Mühe,
so.
Darling.
Dann soll er halt Mubi anschalten. Man muss auch sagen, es ist vielleicht keine so valentinhafte Empfehlung. Also Die My Love, der Titel prophezeit es ja schon. Ich glaube, es geht um eine scheiternde Liebesbeziehung. Oder? Ja. Also vielleicht nicht die beste Kinoempfehlung.
Aber das hat man ja beim Verliebtsein auch immer so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist ja auch das Risiko,
dass es auch scheitern könnte. Ja. Ja. Deswegen Love von Gaspar Noé, Leute. Ja, großartiger Cast, Robert Pattinson und Jennifer Lawrence. Ich wollte ihn deswegen auf jeden Fall sehen. Ich habe gehört, nicht unbedingt der Beste von Lynn Ramsey, aber wenn ich es schaffe, möchte ich den eigentlich auch noch nachholen im Kino. Ein Film, von dem ich auch hoffe, dass er hier in Hannover in den Kinos anläuft, von dem ich es aber noch gar nicht weiß, ist Dust Bunny. Der neue Film mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle unter der Regie von Brian Fuller, mit dem er die großartige Serie Hannibal gemacht hat zusammen. Es ist Brian Fullers erster Debütfilm, also das erste Mal, dass er tatsächlich im Medium Kino arbeitet. Und auch wieder eine Kannibalengeschichte. Also da darf man gespannt sein, was der so zu bieten hat. Ich konnte den leider nicht vorab sehen, keiner von uns. Aber Clara und ich sind zumindest wahnsinnig gespannt auf den, als große Fans der Serie. Was läuft noch?
Vorab möchte ich aber noch ganz kurz reinsliden und ganz schnell eine Arte-Doku empfehlen, wo es um Mads Mikkelsen geht. Es ist eine klassische Doku, einfach. Es ist jetzt wirklich hier nichts irgendwie besonders, also besondere Mittel der Dokumentation, aber es ist mit Mads Mikkelsen und I'm a Simple Girl, das reicht mir. Es sind sehr viele Aufnahmen dabei vom jungen Mads Mikkelsen und sein Weg vom Tänzer, vom Theaterschauspieler zum Bond-Bösewicht zu Hannibal und Ich habe sie zweimal gesehen. Es gibt leider sehr viele männliche Talking Heads, die sehr viel, ich will es eigentlich nicht sagen, aber
die,
ganz
die,
viel.
Die in ihren Interviews unterdrücken, wie sehr sie eigentlich auch auf Mads Mikkelsen abfahren ja. ist wahrscheinlich.
Und die einfach auch sehr viel philosophischen Schwachsinn reden. Ich sag's jetzt einfach mal.
Und die
mal.
Screentime stehlen in seiner
ja,
eigenen
also,
Er wurde ja von der Straße gecastet, oder?
Jein.
Habe ich gehört. Also Nicholas Winding Refn wollte für Pusher Leute von der Straße wirklich haben.
Ja, also er war in der Schauspielschule in einer Stadt in Dänemark, war aber auch einfach, war einfach irgendwie nie so, das ist eine Option. Und dann ja eigentlich, ja, Leute von der Straße und dann haben sie ja Pusher auch ohne Drehgenehmigung gedreht und Mats hat sich den Kopf rasiert und das erfahrt ihr alles in dieser einstündigen Doku.
Kann man wunderbar gucken, ja. während man ein paar menschliche Körperteile zubereitet in der Küche mit den feinsten Gewürzen.
Um sich einzustimmen auf Dust Bunny.
Ja.
Was auch noch startet, ist Marty Supreme. Den kann man ab dem 23.02. im Kino am Raschplatz zum Beispiel sehen. Das ist der neue Film von Josh Safdie und damit haben die Safdie-Brüder, die jetzt ja quasi so also ihre Zusammenarbeit so ein bisschen beendet haben, jetzt beide jeweils ihre Solowerke vorgelegt. Und es sieht so aus, als ob Josh zumindest bei der Kritik die Nase weit vorne hätte, denn Marty Supreme wird unheimlich hoch gelobt, kündigt sich sehr, sehr stark an. Ich bin unheimlich gespannt drauf, den dann endlich sehen zu können und werde wahrscheinlich auch am 23.02. um 20.45 Uhr im Raschplatz-Kino die Gelegenheit dazu nutzen.
Ja, die Marketingkampagne, die da Timothée Chalamet quasi solo hinlegt, ist ja auch verspricht zumindest viel Gutes.
Ich meine, wenn er schon nicht gut spielt, dann kann er ja wenigstens gut vermarkten. Das ist völlig in Ordnung. Für irgendwas muss man ihn ja besetzen und dann wenigstens für die Interviews. Von mir aus.
Welche Sportart ist das nochmal?
Tischtennis.
Tischtennis. Okay. Ja gut.
Also quasi das schlechtere Challengers.
Ich muss, also vielleicht ist der, ne, vielleicht ist der ja gut, ne? Haben wir jetzt alle nicht gesehen, kann ja sein.
Bestimmt ist er gut.
Mein erster Gedanke war, man muss nicht zu jeder Sportart einen Film machen. Ja, gut. Tischtennis macht Spaß. Ja, ist okay. Ja. Wir werden da sicher nochmal eine Rückmeldung zu geben.
I disagree.
Was läuft denn noch?
Es läuft noch Wuthering Heights Sturmhöhe von Emeril Fennell. Der startet am 12.02. und wahrscheinlich ist er im März auch im Koki zu sehen. Mhm. Also ich beziehe mich darauf, dass ich Poster davon bei uns habe rumliegen sehen. Ich konnte leider noch nicht ins März-Programm gucken, aber ich vermute jetzt mal ganz stark, wenn wir im Februar das Poster bestellen, dann spielen wir den nicht erst im Juni oder sowas. Der hat jetzt schon viel Kritik einstecken müssen, der Film.
Emeril Fennell ist ja auch sehr kontrovers im Gespräch gewesen mit ihren beiden Vorgängerfilmen.
Ja, Saltburn war wirklich eine Katastrophe, muss ich mal, also dann nutze ich mal kurz die Gelegenheit, was für ein lästiger Film.
Ich fand den toll.
Ja,
ich auch.
Nee, das ist eine Art von Slop, die mir einfach nicht schmecken will. Ich fand den ganz lästig. Ich habe genau gemerkt, auf welche Impulse hier und auf welche Knöpfe hier bei mir gedrückt werden soll. Und da habe ich gemerkt, nee, ich weigere mich aktiv jetzt hier die angestrebtere Reaktion zu zeigen. Kommt
sie
überhaupt
nicht. Sie hat den Film nur für dich gemacht.
Und ich hab auch gemerkt, dass der Film diese Knöpfe drücken will. Und dann dachte ich mir, oh wow, ich finde das doch richtig klasse, wenn jemand auf diese Knöpfe drückt.
Jemand meine Knöpfe
da lege ich mich jetzt rein. Ja. Super.
Ja, von mir aus. Ich habe es gar nicht
Aber gefühlt. Dafür fand ich Promising Young Woman leider wirklich missglückt. Mhm. Ja, also schauen wir. Wuthering Heights ist ja auch jetzt nicht die erste Verfilmung des Romans. Ich fände es tatsächlich ganz spannend, wenn das Koki den dann auch gegenüberstellt mit den anderen Verfilmungen. Mhm. Aber ja, mal schauen.
Und markiert ja auch den Beginn des großen Charlie XCX-Jahres quasi. Sie hat ja den Soundtrack gemacht.
Total vergessen, ja, natürlich.
Ihr werdet ihr ja wahrscheinlich dann auf der Berlinale in der nächsten Ausgabe über den Weg laufen.
Bitte.
Und sie wird insgesamt filmisch viel machen dieses Jahr. Also steigt ja so ein bisschen über ihren Letterboxd-Grind dann jetzt auch quasi in die aktive Industrieseite ein. Ich bin gespannt.
Mhm. Also entweder kriegst du dann eine Sprachnachricht, wo ich völlig hysterisch ins Mikrofon schreie, dass ich sie gerade gesehen habe. Vielleicht kriegst du ein Selfie. Nein, ich glaube eher nicht.
Greift mal so einen eigenartigen, radiomäßigen O-Ton von ihr ab. Hi, this is Charlie XCX and you're listening to Leibniz FM.
With oh mein Gott.
Ja, Charlie XCX hat's ja schon öfters irgendwie ins Kino gewagt mit ihren Liedern. Ich erinnere mich daran, dass sie auch in Promising Young Woman zu hören war mit einem Remix von ihrem Song Boys. Mhm. Toll, großartig. Im Barbie-Film war sie dann natürlich auch zu hören. Buddies, Buddies, Buddies hatte sie den großartigen Banger abgeliefert mit Hot Girl, auch super. Das höre ich immer, wenn ich mich wie ein Hot Girl fühlen möchte. Aber bisher war ich von den Singles, die zu Wuthering Heights erschienen sind, eher ein bisschen enttäuscht. Also sie hat, glaube ich, mit John Cale diese halbambiente Spoken-Word-Nummer abgeliefert, die ich ganz gut fand. Aber vom Rest bin ich eher enttäuscht. Also da freue ich mich, glaube ich, auch eher in ihrem Auftritt in dem neuen Greg Araki-Film, der wahrscheinlich auch dieses Jahr erscheinen wird.
Stimmt.
Und mit ihrem eigenen Film The Moment zumindest auch in Sundance vertreten war. Das verweist ja zumindest darauf, dass wir Charlie XCX vielleicht sogar zweimal dieses Jahr in Persona im Kino sehen. Aber ja, frühestens auf der Berlinale mit The Moment oder sogar In the Flesh.
Das wird super. Sehr aufregend. Das wird
großartig, ja. Da freue ich mich sehr drauf. Großer Charlie XCX-Fan.
Sollen wir mal zu den Retrospektiven im Februar kommen?
Ja, da freuen wir uns natürlich auch. Ja, unser ganz persönliches Hot Girl ist natürlich im Kino zu sehen, nicht wahr?
Ja, ganz, ganz richtig. Godzilla nämlich. Wir haben eben schon von ihr gesprochen. Und hier stampft sie schon über die Leinwand und kämpft gegen das schleimige Umweltzerstörungsmonster Hedorah, den wir im Filmclub Daria zeigen. Direkt zu Anfang des Monats, am 7.2. könnt ihr den um 20 Uhr im Kino im Sprengel sehen und
auf 35 mm. Auf
35 mm, das wird richtig super. Wir haben eine alte deutsche 35 mm Kopie davon an Land gezogen, die uns vom Werkstattkino bereitgestellt wird. Und das wird ganz, ganz herrlich. Wir haben den Film schon einmal jetzt nochmal vorgesichtet. Und das ist einfach ein ganz besonderer Godzilla-Film, der nur möglich war, weil Hiroyuki Tanaka, der Produzent zu der Zeit wohl im Krankenhaus lag und das fertige Resultat des Films erst gesehen hat, als es schon zu spät war und gar nicht so richtig mitbekommen hat, was Yoshimitsu Banno da eigentlich gedreht hat. Es ist ein surrealer, ein teilweise verstörender und fast dekonstruierender Godzilla-Film, sehr ungewöhnlich für die Reihe in den 60er und 70er Jahren. Hat animierte Sequenzen, hat Traumsequenzen, ist psychedelisch, ist überraschend finster, also und macht eben trotzdem einen riesengroßen Spaß, einfach weil es vielleicht einer der abseitigsten und seltsamsten Filme ist, die die Reihe bisher hervorgebracht hat. Was bei dieser umfangreichen Reihe, die je nachdem, wie man zählt, zwischen 33 und 38 Filmen hervorgebracht hat, wirklich eine Besonderheit und eine große Leistung ist. Ganz, ganz toll. Also den könnt ihr am 7. Februar um 20 Uhr im Kino im Sprengel bei uns im Filmclub Daria sehen.
Ja, es ist wirklich insane, was der sich so wagt. Mhm. Sowohl visuell habe ich noch nie was Vergleichbares in der Godzilla-Filmreihe gesehen, wie du schon gesagt hast. Und es ist auch teilweise ein Musical. Also ja. Das ist auch irre. Also ja, Kaiju und Musical, gute Kombi. Wäre das nicht vielleicht mal was für den nächsten japanischen Godzilla-Film? Der ja übrigens auch dieses Jahr erscheint.
Stimmt. Wie ich jetzt erfahren habe. Wird ein gutes Jahr für unser Maskottchen.
Jahr. Apropos Frankenstein.
Ja, richtig. Der deutsche Titel von Godzilla gegen Hedorah ist ja Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Und Frankenstein wird uns nochmal begegnen, richtig?
Ja. Udukir ist letztes Jahr verstorben, der Großartige. Wir haben ihm schon im Filmclub Daria die Ehre erwiesen, als wir Verführung, die grausame Frau gezeigt haben Anfang des Monats und Anfang des Jahres. Das Cookie erweist ihm auch die letzte Ehre, indem sie eine ziemlich tolle Auswahl an Filmen widmet und da nochmal ausrollt. Unter anderem auch das Double Feature Flesh for Frankenstein und Blood for Dracula, beides Filme, die von Paul Morrissey gedreht wurden. Beide Filme sind auch bekannt als Andy Warhols Flesh for Frankenstein und Andy Warhols Dracula. Andy Warhol hat aber wenig damit zu tun. Es war damals schon so das Ding, dass der Name Andy Warhol auch wie eine Marke benutzt wurde, die Leute in die Kinos gelockt hat. Und Paul Morrissey stört es bis heute sehr, dass Andy Warhol mehr mit den Filmen verbunden wird, als er, wo Andy Warhol doch eigentlich gar keinen kreativen Input hatte in diese Filme oder zumindest kaum einen. Es gibt diese tolle Szene am Anfang von Blood for Dracula, wo Udo Kier sich vor einem Spiegel zu diesem total tollen Piano-Soundtrack die Haare färbt und sich schminkt. Die soll wohl von Warhol selbst inszeniert worden sein.
Ach, wirklich?
Habe ich zumindest mal gehört, aber überprüft das gerne auf jeden Fall nochmal. Es sind tolle Filme, also makaber, blutig,
erotisch.
Erotisch, teilweise auch ein bisschen fragwürdig. Also
höchst fragwürdig. Ja.
Schon sehr. Also, es ist schwer, die zu beschreiben, die Qualität.
Ich glaube einfach, dass das Koki-Programm im Februar zeigt auch mal wieder, was Udo Kier für eine Range an Rollen hatte.
Ja, total.
Also wir haben Swan Song, wir haben, jetzt muss ich ja kurz ein bisschen blättern, I'm so sorry. Wir haben Iron Sky, bei Pinocchio hat er mitgespielt, bei Blade hat er mitgespielt von 1998.
Ja. Also zwei also, Vampirfilme im Koki, großartig.
Ja, also wirklich fantastisch. Das Double Feature findet am 13.02. statt. Einmal um 20 Uhr haben wir Frankenstein und um 22 Uhr haben wir dann Dracula oder Dracula. Und davor könnt ihr einfach auch mal noch Die My Love um 17.30 Uhr gucken. Also ich finde, das war super. Einfach im Kino bleiben. Ja, aber
das sind Filme, die man erlebt haben muss.
Ja, ja. Wirklich. Und ich möchte auch aus der Udo Kier-Reihe noch das Schlingensief-Double-Feature erwähnen. Da läuft nämlich Tod eines Weltstars und 100 Jahre Adolf Hitler direkt im Double-Feature. Udo Kier und Schlingensief haben ja oft zusammengearbeitet und am 1.2. ab 18.30 Uhr kann man sich zwei sehr gute und spannende Erzeugnisse davon zu Gemüte führen. Tod eines Weltstars habe ich selber immer noch nicht gesehen. Ich bin ganz aufgeregt drauf, den dann bei der Gelegenheit endlich nachholen zu können.
Ja, das war ja auch so ein bisschen die Idee, den eigenen Tod zu antizipieren, oder? Und so einen posthumen Film zu drehen, bevor man eigentlich gestorben ist.
Ja, also finde ich sehr aufregend. Und 100 Jahre Adolf Hitler ist der Bunkerfilm quasi. Also ist die Schlingensief-Präfiguration von Der Untergang. Es ist ganz großartig, der ist mit einer sehr spannenden Methode gedreht auch und das ganze klassische Schlingensief-Ensemble kommt zum Einsatz, Udo Kier spielt Hitler, aber auch Alfred Edel ist drin, also es ist wirklich ein großer Spaß. Dietrich Kuhlbrot natürlich auch, also den fand ich wirklich sehr, sehr aufregend und freue mich dann, den im Double-Feature nochmal zu sehen. 1. Februar, 18.30 Uhr, Koki.
Hingehen.
Hingehen.
Und wenn man kurz vor Valentinstag verzweifelt nach einem Date sucht, wehmütig schon die Fühler ausgestreckt hat in alle erdenklichen Richtungen, ob digital oder in der realen Welt, bietet das Koki auch das perfekte Futter für Herzschmerz. Und zwar mit dem großartigen Film In the Mood for Love, ein Klassiker von Wong Kar-wai. Muss man sich anschauen. Also vor allen Dingen, wenn man eh schon mit einem gebrochenen Herz durch die Welt geht, ist das ein Film, der einem auf jeden Fall das filmische Vokabular dafür liefert, um das vielleicht zum Ausdruck zu bringen, zu erleben und gespiegelt zu sehen auf dem großen Silver Screen.
Und das tut er am 10.02. um 21 Uhr im kommunalen Kino. Ja, und das ist die perfekte Überleitung zu einem kleinen Beitrag, den ich vorbereitet habe. Es gibt viele Liebesfilme und es gibt viele, ich würde jetzt auch mal sagen, es gibt gute Liebesfilme, es gibt aber auch sehr viele schlechte Liebesfilme. Ein Genre, das jetzt nicht so unbedingt bei mir ein Zuhause findet. Es gibt unglaublich viele Klischees und gebaute Missverständnisse und das ist mir alles ein bisschen zuwider. Also ich habe noch nie am Valentinstag gedacht, jetzt lass doch mal hier irgendwas Schönes mit einem rosa DVD-Cover einlegen. Da bin ich persönlich raus. Deswegen habe ich einmal geguckt, was ich denn gerne am Valentinstag gucken würde mit meinem Herzblatt. Einen Film haben wir jetzt schon genannt. Und welcher das ist, das finden wir jetzt raus in meinem Beitrag. Die Liebe ist tot. Der alles auffressende Alltag hat sie aufs Schafott gezerrt und ohne zu zögern das Beil fallen lassen. Die Liebe ist tot. Lang lebe die Liebe. Die bedingungslose, selbstaufgebende, zerstörerische Liebe, die aus der Leinwand in unsere Brust kriecht und uns etwas fühlen lässt, von dem wir genau wissen, dass es schlecht für uns ist, dass es uns langsam zerstören wird. Und deswegen wollen wir es umso mehr. Das Lechzen und Wollen beginnt im Kinosaal und wird an unseren gebrochenen Herzen klebend in die Welt getragen. Diesen Valentinstag werden keine Seelen vereint, sondern Filme lassen uns fühlen, ob wir wollen oder nicht. Hier meine persönliche Auswahl. Die Reihenfolge ist optional. Es ist 1962, Hongkong.
Wieso fragen Sie mich das?
In the Mood for Love von Wong Kar-wai ist mehr als ein Film. Zwei Fremde ziehen mit ihren EhepartnerInnen in das gleiche Haus. Ihre EhepartnerInnen sind meist auf Reisen und fangen schlussendlich eine Affäre miteinander an. Zurück bleiben Chao und Li Jen und ihre Anziehung zueinander, der sie aber nie vollends nachgeben werden. Der Film ist unvergleichliche Atmosphäre. Er ist Sehnsucht in seiner schlimmsten Form. Er ist Gewissheit. Die Gewissheit, für immer aus der Ferne lieben zu müssen. In The Mood for Love tut uns Gewalt an, lässt uns zerbrechen an der Schönheit seiner Bilder und an der Liebe seiner ProtagonistInnen. Sie versinken beide in Sehnsucht und ihrer Einsamkeit und wir mit ihnen. Und trotzdem möchten wir diese Liebe unsterblich machen. Unsterblich wie in Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch, welcher uns in die Gegenwart führt und in den tiefen Abgrund, in dem die Vampire Adam und Eve existieren. Solange wandern ihre Körper schon auf dieser Welt und somit auch ihre Liebe zueinander. Aber tausende Kilometer trennen sie und Adam versinkt immer mehr mit dem Blick auf die Welt, die sich stetig selbst zerstört, in Depression. Zwar vereint der Film bald seine Liebenden miteinander, doch der kurzen Euphorie folgt unweigerlich die Nüchternheit. Das unsterbliche Leben ist nicht mehr das, was es mal war. Blut kommt nicht mehr aus Hälsen, sondern aus Flaschen. Die Jagd nach menschlichen Opfern ist riskant und irgendwann doch die einzige Möglichkeit, wie Adam und Eve ihren Durst stillen können. Only Lovers Left Alive raubt dem Vampirismus seine schützende Dunkelheit und lässt die kalte, hungernde Realität zurück und ist dabei viel mehr als ein Film über moderne Vampire. Wo der Hunger schreit, muss irgendwann gegessen werden. In Bones and All von Luca Guadagnino beginnt der Hunger mit einer Übernachtungsparty, der ein Finger zum Opfer fällt. Ab dann kann Marin ihn nicht mehr ignorieren. Erst alleine, dann mit Lee an ihrer Seite, ziehen sie durch die Weiten der USA und suchen nach ihrem nächsten Mal. Die Liebe, die dabei entsteht, ist so innig und ohne Hast, dass man gerne das blutige Treiben der beiden vergisst. Doch auf ihrer Reise werden sie bald zu Gejagten. Das Bild, jemand mit Haut und Haaren zu verspeisen, ihn vollständig in sich aufzunehmen und so ein Teil von sich selbst werden zu lassen, stellt jeden Sprint durch den Flughafen als Beweis der Liebe in den Schatten. Die ultimative Selbstaufgabe. Keine Kompromisse, keine halben Gesten und Versprechungen. Eine Liebe, wie sie nur auf der Leinwand existieren kann. Und wer jetzt nicht cineastisch in Stimmung ist für den Tag der Liebenden, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Fröhlichen Valentinstag.
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag, Clara. Da waren viele Filme drauf, die ich total vergessen habe. Also natürlich auch ein Wong Kar-wai-Film dabei, logisch. Tolle Auswahl. Aber Bones and All ist auch ein Film, der mir persönlich ganz, ganz viel bedeutet, was auch romantische Gesten angeht. Und natürlich, Romantic Cannibalism ist ein Ding.
Ja, also Luca Guadagnino ist auf jeden Fall da ein starker Kandidat für die Kategorie ungewöhnliche Liebesfilme. Ich muss sagen, Bones and All, da hat mich diese Idee von Kannibalismus als Bild für so Randständigkeit insgesamt und auch für randständige oder irgendwie marginalisierte Liebe auch, hat mir auch gefallen. Der Film ist irgendwie an sich insgesamt dann nicht so wirklich bei mir geblieben, aber mir hat dieses Element auch wirklich gut gefallen. Und du hast auch richtig viele Absprungpunkte direkt geliefert, die ich bei der Diskussion um ungewöhnliche Liebesfilme interessant finde, weil ich mich gefragt habe, also ab wann zählt es denn erstmal als Liebesfilm überhaupt? Also wie ungewöhnlich kann ein Film mit dem Thema umgehen, bevor er eigentlich das Sujet Liebesfilm so verlässt? Man könnte natürlich sagen, alle Filme, die sich hauptsächlich mit Liebe befassen, sind Liebesfilme, aber dann zählt zum Beispiel auch Possession von Andrzej Jouwski und da würden jetzt die meisten Leute eher sagen, das ist eher kein Liebesfilm, auch wenn er sich mit obsessiver und scheiternder Liebe und Eifersucht auseinandersetzt. Also muss man dann schon sagen, ein Liebesfilm ist es meistens eher dann, wenn es irgendetwas Positives oder Ekstatisches in dieser Darstellung von Liebe gibt, oder? Wenn es nur finster ist, zählt es eigentlich nicht als Liebesfilm. Wie seht ihr das? Das ist die Frage, an der ich so rumgekaut habe.
Ja, du hast natürlich recht. Also ich glaube, wenn man den Liebesfilm so als Genre begreifen will, denkt man vielleicht automatisch eher an sowas wie eine Romanze oder eine romantische Komödie. Mhm. Aber ich habe ja zum Beispiel eingangs auch Love von Gaspar Noé erwähnt. Und das ist auf jeden Fall auch kein Film, also der sich zumindest nur in diesen ekstatischen euphorischen Momenten aufhält, sondern das Ganze auch bis zum Ende durchexerziert und auch die dunklen Momente miterzählt. Also für mich ist, glaube ich, ein Liebesfilm auch die Gesamtheit der Liebe. Und dazu gehören die dreckigen, unschönen Momente genauso dazu, wie ich finde.
Zu dem Punkt, was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte, also das ist schon gekürzt, also ich hatte noch ein paar andere Ideen mit Filmen, die da rein könnten. Unter anderem The Lobster. Und Her hatte ich auch noch.
Ja.
Die sind jetzt auch beide rausgeflogen, weil ich einmal bei Her, das ist auch, da sind ja auch Momente, wo man als zuschauende Person diese Liebe spürt oder diese Zuneigung, also die was oder diesen Schmerz von einer zerbrechenden Beziehung und dann gibt es ja also die Liebe zu einer KI. Hm. Aber irgendwie hatte ich da so ein bisschen, da ist irgendwie der Funke nicht übergesprungen. Also das wäre, also es ist ganz komisch. Ich gehe ja sehr blutig rein. Also mhm. beziehungsweise ich gehe nicht blutig rein, aber ich werde dann blutig. Mhm. Und
die Liebe als Schlachtfeld.
Die Liebe als Schlachtfeld. Und Her war aber etwas, da dachte ich so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Bones and All und Her für Valentinstag, würde ich Bones and All nehmen, weil ich es dann doch irgendwie, ich will's sehen und spüren gleichzeitig. Ja. Das klingt ein bisschen
falsch. Ich mag den Protagonisten in Her auch nicht. Also ich finde das ganz interessant, weil der Film so eine verborgene Geschichte unter den Dielen miterzählt, die er, glaube ich, die Spike Jonze als Filmautor gar nicht selber so sieht, wenn er den Charakter von Ted erzählt. Also in dem Film ist ja zum Beispiel auch die Ex von Ted da und in den Sachen, die sie über ihn so sagt am Rande, kann man auch schon heraushören, dass er nicht der beste Partner war und sich seine eigenen Fehlerhaftigkeiten und Unzulänglichkeiten gar nicht eingestehen kann und I don't know, ich finde, er hat schon doll was Inselhaftes auch in seiner Darstellungsart und dass er sich dann in eine KI verliebt, die in der Theorie auch dafür programmiert wurde, um ihm zu gefallen, gefällig zu sein, macht einfach total viel Sinn. Die Tatsache, dass er dann eben ganz doll trauert, weil selbst die ihn irgendwann zurücklässt und auf seine Unzulänglichkeiten mehr Lust hat, finde ich eine ganz komische Art und Weise, eine Liebesgeschichte zu erzählen.
Ja, also dann ist natürlich die Frage, also ich würde schon sagen, dass Her noch als Liebesfilm sich qualifiziert.
Auf alle Fälle,
ja. Mir ist der auch durch den Kopf gegangen bei ungewöhnlichen Liebesgeschichten und ungewöhnlichen Liebesfilmen, weil ich auch überlegt habe, okay, was sind denn die Arten und Weisen, wie man einen Liebesfilm ungewöhnlich gestalten kann? Also da würden wir jetzt dann intuitiv erstmal sagen, okay, also der kann entweder filmisch ungewöhnlich sein oder er kann sich, was jetzt die Schiene ist, für die ich mich sofort dann mehr interessiert habe, er kann sich abseits von dieser monogamen Heteropropaganda, die wir aus romantischen Komödien so kennen, bewegen. Okay, aber jetzt wollen wir ja eigentlich nicht das Manöver machen, alles an queeren Liebesgeschichten direkt als ungewöhnliche Liebesfilme einzustufen. Also es muss schon noch irgendein Element daran auf eine andere Art und Weise außergewöhnlich sein. Ich habe dann auch überlegt, kann man sowas wie Crash zum Beispiel machen, wo es darum geht, die Liebe über so ein destruktives Gefühl wieder neu zu entflammen oder wieder zu entdecken, die Liebe zu etwas Verbotenem auch zu finden. Habe ich dann aber auch gedacht, ist so ein bisschen so ein Edgelord-Pick, zu sagen, wir machen ungewöhnliche Liebesfilme. Hier ist Crash von David Cronenberg. Viel Spaß. Ich bin dann hängen geblieben bei Phantom Thread von Paul Thomas Anderson. Das ist der letzte Film, den er mit Daniel Day-Lewis zusammen gemacht hat. Da geht es um einen Schneider in London, der, glaube ich, 50er Jahre und auch eine sehr unorthodoxe Liebesgeschichte zwischen ihm und einer Kellnerin, die er kennenlernt, die sehr angespannt ist. Es geht dann auch viel um deren so jeweilige Persönlichkeitsprofile und dadurch, dass die dann auch auf ungewöhnlichen Wegen Möglichkeiten finden, einander zu lieben. Und das ist auch so eine auf den ersten Blick vielleicht schädliche Komponente, der ist mir dadurch in den Kopf gegangen. Und ich komme immer gerne aufs DEFA-Kino zurück. Es gibt von Heiner Karo gleich zwei Filme, die sich, finde ich, sehr schön auf ungewöhnliche Art und Weise mit Liebe beschäftigen. Es gibt einmal Coming Out von 1989, den ersten DEFA-Film, der sich offen mit männlicher Homosexualität auch als Hauptthema auseinandersetzt. Das hat wohl unheimlich lange gedauert, den machen zu können. Also Heiner Karo hat da sehr lange für gekämpft. Der Film ist dann im Wendechaos untergegangen, weil er, glaube ich, am Abend des Mauerfalls Premiere hatte. Und da waren dann erstmal andere Sachen wichtiger als dieser fantastische Film, den man aber unbedingt wiederentdecken sollte. Kann man gerade auch auf Mubi sehen. Ich finde ihn wirklich absolut hinreißend. Da kommen auch ganz viele Protagonisten und ProtagonistInnen aus der damaligen schwulen Szene in Ost-Berlin, also bekommt man da tatsächlich zu Gesicht. Authentische Szeneorte werden eingefangen. Und so auch wenn es im Kern ein Spielfilm ist, um einen Lehrer, der so sein allmähliches Coming-out erlebt. Worauf ich mich aber festlegen will, als den besten ungewöhnlichen Liebesfilm, der mir eingefallen ist, ist Die Legende von Paul und Paula, auch von Rainer Caro. Der ist richtig, richtig toll. Da geht es um die namensgebende Paula und Paul, die sich beide nach so schiefgegangenen Partnerschaften schon in so einer fortgeschrittenen Phase ihres Lebens kennenlernen und ineinander verlieben. Der Film erzählt auch ganz viel über scheiternde Liebe und auch über so gesellschaftliche Umstände, die Liebe manchmal so ein bisschen verunmöglichen. Der Film ist von 73, war auch fast so zensurbetroffen in der DDR, weil er so ein bisschen strukturell mit den gesellschaftlichen Umständen ein bisschen kritischer umgeht, hat es dann aber doch ins Kino geschafft und der ist richtig, richtig toll. Und auch wenn er am Ende kein so richtig, oder vielleicht passt er gerade deswegen, weil er nicht so ein hyperaffirmatives Bild von Liebe zeichnet am Ende. Und der hat eine der schönsten Szenen über sich verlieben, die ich in einem Film jemals gesehen habe. Irgendwann klickt es dann so bei den beiden nach so einigem Hin und Her und es gibt diese quasi Honeymoon-Phase, wo sie sehr viel Zeit im Bett verbringen und ganz viel übereinander lernen. Und sie erzählt ihm, dass ihre Familie immer schon Flussschiffer gewesen sind und dass sie so Frachtschiffe auf Kanälen und so auf und ab gefahren haben. Und dann gibt es eine Szene, wie sie so traumsequenzartig mit diesem Bett plötzlich auf so einem Kahn stehen und die ganze Verwandtschaft von ihr, ihre ganzen Vorfahren, diese ganzen Flussschiffer stehen im Kreis drumherum und es ist so, als ob sie quasi ihn mit dieser langen Linie und ihrer ganzen persönlichen Familiengeschichte vertraut macht und so. Und das ist ein so magischer Moment, das ist noch mit einem Pudi-Song unterschnitten, das ist wahnsinnig gut. Guckt euch unbedingt Die Legende von Paul und Paula an. Sorry, das war ein langer Monolog, aber den schätze ich wirklich sehr. Ja.
Ich möchte da aber nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du davor hattest. Mir ist durchaus bewusst, dass das jetzt alles doch sehr heteronormative Geschichten sind. Mhm. Bis auf Bones and All, wo es da so eine kleine Action gibt.
Mit, ich meine, essen kann man alle, ne?
Essen kann man alle. So, vielleicht ist es da irgendwie, kommen wir da zusammen. Aber mir war irgendwie wichtig, Filme auszuwählen, die besonders sind, aber die nicht nur besonders sind, weil sie queer sind. Mhm. Also ich habe da ein paar Auswahlen durchgespielt. Schlussendlich sind es die geworden, aber ich wollte jetzt nicht so irgendwie jetzt den quoten-queeren Film jetzt mit reinnehmen und bin deswegen bei Vampirismus, Kannibalismus und das ewige Schmachten aus der Ferne gelandet. Aber diese Liste ist natürlich frei zu ergänzen und ist ja nur als Empfehlung. Und
ich finde,
ja.
Ich finde aber Bones and All ist ein sehr queerer Pick.
Mhm. Ja, doch.
In my opinion. Also nicht nur, weil Luca Guadagnino den gemacht hat. Aber ja, ich finde, er kriegt es immer ganz toll hin, irgendwie klassische queere Narrative auch in heterosexuellen Beziehungen zu erzählen. Ich habe auf jeden Fall einen queeren Quotenpick. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Film, der mir gerade noch eingefallen ist, wirklich einer ist, der jede Etappe der klassischen romantischen Komödie feinsäuberlich abhakt. Und zwar ist es Splendor von Greg Araki, zu dem ich aber eine ganz persönliche, innige Beziehung auch habe. Es geht um ein polyamores Liebeskonstrukt in diesem Film. Es geht eben um eine Protagonistin. Ich habe ihren Namen gerade vergessen. Die Darstellerin war zu dem Zeitpunkt Greg Arakis Freundin. Mhm. Und er hat den Film quasi für sie geschrieben. Man bezeichnet die Phase in Greg Arakis Schaffen auch als seine heterosexuelle Phase. Er war ja er identifiziert sich schon eher als schwuler Mann, aber hat dann eben zumindest diese eine Frau gedatet. Und in dem Film geht es nämlich darum, dass sie sich in zwei Männer verliebt. Beide haben sehr unterschiedliche Eigenschaften. Der eine kann sie eher intellektuelle, verträumte Gespräche führen. Mit dem anderen funktioniert es körperlich sehr gut und er bringt sie zum Lachen. Und sie kann sich nicht so wirklich entscheiden, möchte sie auch gar nicht. Und zu Beginn des Films kann sie weder dem einen noch dem anderen wirklich versprechen, eine innige Beziehung einzugehen, bis sie dann irgendwann merkt, doch, ich liebe die beide und die müssen jetzt einfach damit leben, auch wenn die einander nicht so wirklich ausstehen können und noch eifersüchtig sind. Wenn sie sie lieben, dann müssen sie sich damit arrangieren, dass sie eben zwei Männer liebt. Der Film ist ab dann eigentlich wirklich eine klassische romantische Komödie, nur dass eben drei Menschen involviert sind. Die ziehen dann auch irgendwann zusammen, alle drei, und führen so ein chaotisches WG-Leben. Und auch die beiden lernen sich irgendwann aneinander anzunähern, vielleicht auch zu lieben. Und dann kommt irgendwann der klassische dramatische Punkt in dem Film, der in jeder romantischen Komödie eben passiert. Es gibt einen Streit, sie ist ganz traurig, sie stellt die gesamte Beziehung in Frage und fragt sich auch, ob sie denn überhaupt glücklich ist mit beiden. Obwohl die sich ja eigentlich ganz gut ergänzen. Sie trifft dann die sichere Wahl und flüchtet sich beinahe wieder zurück in die klassische monogame heterosexuelle Beziehung mit einem Mann, der viel Geld hat, der ihr was bieten kann, der richtig fest im Leben steht. Und es gibt tatsächlich genau den klassischen romantischen Moment, wo beide Männer die Hochzeit crashen. Und um Vergebung bitten und sie anbetten, es doch noch mal zu versuchen. Und in jedem anderen Film würde mich das kalt lassen. Ich habe das so lange schon gesehen, aber allein die Tatsache, dass es hier ein anderes Beziehungskonstrukt ist als die klassische monogame Ehe, berührt mich einfach aufrichtig. Und dann endet der Film auch noch mit, Greg Araki hat ja immer was übrig für kitschige Needle-Drops, mit Bizarre Love Triangle von New Order. Und ich habe einfach geheult. Ich konnte es nicht mehr halten. Und der Film hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich liebe den wirklich ganz, ganz, ganz doll. Die kriegen dann auch ein Kind zu dritt. Es ist wirklich sehr kitschig. Und dann doch irgendwie seltsam monogam, heteronormativ. Aber fuck it, I love it. Greg Araki, mein Löwe, mein Bär. Mach mehr damit. Ja. Mach mehr. Gib mir mehr.
Ich habe den Film gerade nachgeguckt. Der ist von 99, oder?
Ja.
Ja, ich habe den tatsächlich, das ist einer dieser Filme, an den ich mich irgendwie so plötzlich erinnert habe. Kennt ihr das? Ihr schaut so in euren frühen formativen Jahren Filme, wisst nicht, wie die heißen, weil die irgendwie im Fernsehen laufen, ihr schaltet da zufällig rein, bleibt hängen und diese Bilder brennen sich für immer in euer Gehirn. Da habe ich so eine Handvoll von Filmen. Eyes Wide Shut gehört dazu, ein anderer ist im Reich der Sinne von Nagisa Oshima. Dann ist ein anderer dann wiederum Splendor von Greg Araki, den ich, glaube ich, mal auf Tele5 gesehen habe, wo ich sagen muss, da passt er wirklich gut hin. Und ich meine das im besten Sinne. Also die beiden besten Fernsehsender, die ich immer am liebsten geschaut habe, waren Arte und Tele5. Einfach das perfekte Kulturprogramm, beide Enden des Spektrums abgedeckt, super. Mehr brauche ich gar nicht. Wozu drei Programme? Zwei reichen doch.
Ja.
Ja, und da lief auch Splendor und diese Szenen, wo sie sich dann zu dritt lieben, das war wichtig für mich in meinen
formativen Jahren. Der alternative Titel ist City, Friends and Sex.
Ja, es gibt eine Stadt, sie sind befreundet und sie schlafen auch miteinander. Ja.
Klingt gut.
Ich muss bei den 90ern noch an Wild at Heart denken.
An den habe ich auch gedacht,
Der fällt auch so ein bisschen vielleicht in diesen Bereich von so 90er-Jahre-Liebesfilmen, die dadurch ungewöhnlich sind, dass sie einfach die Liebe so als exzessiv und auch so nach außen hin gewandt als destruktiv schildern.
Ja, da gibt es ja auch Natural Born Killers, genau, der in eine ähnliche Ecke fällt.
Exakt, genau, an den musste ich auch denken. Wild at Heart macht einfach einen Riesenspaß. Ich finde ihn als Liebesfilm jetzt für sich genommen gar nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, aber er kam mir dabei auf jeden Fall noch in den Kopf. Und man kann natürlich auch in der Dokumentation so ein bisschen gucken. Mir ist dann dieser Fire Within von Werner Herzog eingefallen, wo es um Katja und Maurice Kraft geht.
Sehr berühmt.
Vulkanologen-Ehepaar, die unheimlich viel zu Vulkanen geforscht haben, immer zur Stelle waren, wenn irgendwo ein Ausbruch bevorstand oder im Gange war und da Videoaufnahmen angefertigt haben. Davon gibt es ja zwei Filmbearbeitungen, die auch beide im selben Jahr oder relativ kurz voneinander entfernt rausgekommen sind. Und die Werner Herzog-Bearbeitung ist wirklich ganz, ganz fantastisch, weil er sich eben eher so auf die psychologischen Motive der beiden konzentriert und nicht so einen biografischen Abriss zu machen versucht. Und da geht es schon auch viel um Liebe. Es geht um die Liebe und das Vertrauen der beiden zueinander, das Verhältnis der beiden zur Kamera und eben zu dem Feuer, sowohl in ihnen selbst als auch in der Erde, dem sie ja letzten Endes auch zum Opfer fallen. Und das, muss ich sagen, das ist dann auch schon wirklich profundes, gutes Werk über Liebe und ungewöhnlich auf jeden Fall.
Ich habe zu der anderen Schnittversion, habe ich mal gesagt, die schönste und heißeste Liebesgeschichte des Jahres.
Ja,
die Geschichte von den Fire of Love, das war ja der andere Film, der über sie gemacht wurde, den fand ich auch sehr romantisch.
Ich muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich den ganz lästig fand, weil er diese ganzen konventionellen Doku-Zwischenbilder hatte und weil das Material, das die beiden gefilmt haben, das eigentlich meiner Ansicht nach grundlegend in einem dem Film über die beiden die Hauptrolle spielen sollte, gar nicht wirklich zu Wort kommt. Also es ist so ein Best-of, es wird alles so zusammenkompiliert und die Bilder sind relativ kurz. Und Werner Herzog lässt so eine Einstellung, die die beiden gemacht haben, von so einem pyroklastischen Fluss auch mal anderthalb oder zwei Minuten stehen und sprechen. Und das, finde ich, ist der wesentlich interessantere Ansatz als so eine poppig geschnittene National Geographic-Version der Geschichte. Also ich habe tatsächlich bei diesem Fire of Love gedacht, ich wünschte, jemand würde das machen, nur die Einstellungen sind länger. Und dann bin ich fast hinten übergefallen, als ich gesehen habe, dass es einen Werner Herzog-Film noch gibt. Ja, und den fand ich dann im Vergleich deutlich, deutlich besser. Eine große, große Erleichterung.
Mir ist noch ein Film eingefallen, der sich so ein bisschen mit der Liebe im Vorbeigehen, der Liebe auf dem ersten Blick, die Liebe, die vielleicht auch nie entstanden ist, beschäftigt. Und das ist What Time Is It There von Tsai Ming-liang. Mhm. Da geht es um zwei Menschen, die wirklich nur aneinander vorbeilaufen, sich mutmaßlich ineinander verlieben, aber nie ein zweites Mal treffen, weil die eine Hälfte dieses niemals zustande gekommenen Liebespaares dann nämlich wegfährt in den Urlaub und immer auf der anderen Hälfte des Globus unterwegs ist. Und beide befinden sich aber ständig in sehr ähnlichen Situationen zu sehr ähnlichen Zeiten. Und die Frage, what time is it there, bezieht sich auf so einen Austausch, der zwischen den beiden stattfinden könnte, aber niemals stattfindet. Aber es gibt dann diese romantisch-poetischen Situationen, wo sie wirklich, obwohl sie gerade ganz unterschiedliche Leben leben, doch irgendwie zueinander finden, obwohl sie niemals einen Raum teilen. Das ist auch ein schmerzhafter Liebesfilm vielleicht. Wenn man jemanden vermisst, kann man den ganz gut gucken.
Und in Another Universe hätten sie sich getroffen.
In Another Universe they would have met. Ja.
Was so melancholische Liebesfilme angeht, habe ich natürlich auch noch an die Karusmeki-Filme gedacht, also an Schatten im Paradies und Fallende Blätter vor wenigen Jahren zum Beispiel. Da bin ich dann auch am Ende hängen geblieben. Ich möchte eigentlich schon einen Liebesfilm, der in irgendeiner Weise mit Euphorie oder mit Begeisterung oder eben mit Wärme über das Thema spricht.
Ja, ich muss auch sagen, so mein Oberthema war auch so ein bisschen Gewalt vielleicht am Körper und Gewalt an sich selbst, was auch Liebe sein kann und ganz oft Liebe ist. Aber ja, es gibt so viel mehr. Mir ist jetzt irgendwie noch Thelma und Louise eingefallen, ja, die Träumer. Also bitte guckt nicht irgendeine Rom-Com an Valentinstag, sondern
ihr könnt auch eine Rom-Com gucken, wenn ihr wollt.
Twilight zum Beispiel. Still a better love story than Twilight.
überholt der Satz, es gibt keine. Schaut einfach Twilight.
Es ist einfach die beste Liebesgeschichte.
Richtig.
Das sind wir uns alle einig.
Genau. Nein, mein Impuls kam einfach daher, dass man sich auch mal vielleicht, wenn man solche Filme nicht sonst guckt, dass man auch vielleicht mal was Neues wagt. Und man kann ja eine Folge SpongeBob hinterher schieben. Es ist ja no shame, alles gut. Und sonst slidet uns einfach in die DMs auf Instagram und sagt, könnt ihr euch gerne Feedback geben, was wir denn hier für Filmempfehlungen raushauen und ob ihr einen schönen Valentinstag hattet.
Ja, lasst uns auf jeden Fall wissen, genau.
Zum Schluss noch ein Funfact zu Twilight.
Du kannst es nicht loslassen, das
Eine
Thema.
Der größten Liebesgeschichten der Menschheitsgeschichte ist ja Romeo und Julia. New Moon, Twilight Teil 2 basiert ja auf Romeo und Julia. Tja, wird sogar zitiert in dem Film. Und mit diesen Worten entlasse ich euch zum Knutschen. Hoffentlich im dunklen Kinosaal. Ja. Es gibt keine besseren Orte für Dates. Das mein stimmt. Take, finde ich.
Es ist der Klassiker, aber
lasst euch dann nichts erzählen. Ja, genau.
Tschüss.
Kussi. Tschüss, macht's gut.
Kussi, Bussi.
Bis zum nächsten Mal.
Der kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion auf einem offenen Sendeplatz für Leibniz FM. Sendungsverantwortlich Jonas Helmerichs. Redaktion Clara Wignanek, Linus Misera und Jonas Helmerichs. Schnitt und Musik Linus Misera. Folgt dem kleinen Saal gerne auf Instagram oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen.